Servus miteinander, die 16. Folge, mir sind vier schon. Kerry Howe sitzt mir virtuell gegenüber. Wir haben gerade ein bisschen mit der Technik kämpfen müssen, aber es scheint so, als hätten wir es hinbekommen. Hallo und guten Vormittag.
Guten Vormittag, Felix. Ich bin froh, dass es nur virtuell ist.
Ja, Gott sei Dank. Heute in der Folge geht es natürlich ums Weiterkommen im Pokal gegen Wien-Wiesbaden. Es wurde gezittert, am Ende haben sie es hinbekommen. Wir gucken voraus auf das Topspiel am Samstagabend gegen den FC Augsburg in der Bundesliga. Und vor allem sprechen wir natürlich auch über das Thema Transfers rund um Nicolas Jackson. Auf geht's!
Mir san 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Kerry, ich würde sagen, wir starten mit einem Rückblick auf gestern. Erste Pokalrunde Bayern bei Wien Wiesbaden. Wie hast du es verfolgt und wie gut kanntest du vorher Florian Stritzel und Fatih Kaya?
Ja, eher weniger gut, aber die Jungs haben den Abend ihres Lebens wahrscheinlich erlebt. Also das war à la Bonheur, was vor allem natürlich auch Stritzel da hinten dann rausgeholt hat. Der Elfmeter von Harry Kane, der zweite, war ja sehr gut geschossen, ne? Also mit Zug, mit Power, aber wie er die Ecke dann auch antizipiert hat und den Ball rausgefischt hat, das war schon top, auch im Nachschuss noch da gewesen.
Wollte also, ich gerade sagen, genau.
Das war schon überragend. Ja, Wiesbaden, großer Respekt für diese Leistung, da sieht man auch mal, was möglich ist, wenn du diszipliniert verteidigst, wenn du die Räume eng machst, wenn du aber auch dann mutig nach vorne spielst, wie sie es in der zweiten Halbzeit gemacht hatten. Sie haben auf ihre Momente gelauert, die hatten sie dann auch. Am Ende, glaube ich, geht der Sieg des FC Bayern aber in Ordnung, verdienter Sieg, aufgrund auch der dominanten Spielweise. Eigentlich hatte ich nach dem 2-0 gedacht, okay, jetzt ist der Deckel drauf und jetzt wird es ein ruhiger Abend. Grundsouveräne Vorstellung und dann ist es halt nochmal wild geworden. Aber das ist der Pokal hat seine eigenen Gesetze und du musst, und das hat ja auch Kompanie vor dem Spiel gesagt, du musst einfach da sein und du musst es auch jetzt schon als Finale sehen, weil du kannst bei jeder Niederlage rausgehen. K.O.-Phase, immer schwierig, insofern wichtig für die Bayern da, den Sieg eingefahren zu haben.
Wenn etwas belegt, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat, dann eben, dass Harry Kane den Elfmeter verschießt, davor 31 in Folge verwandelt und dann kommt eben Kollege Stritzel, wie du sagst, auch beim Nachschuss auch überragend reagiert und sich entsprechend abgefeiert und auch eben der zweite Name Fatih Kaya, der haut die beiden Bälle, also vor allem den zweiten da so dermaßen humorlos an Jonas Urbich vorbei. Also die Eier musst du erstmal haben auf gut Deutsch gegen das Top-Team aus Deutschland als Drittligist. Eben Respekt, du hast es gesagt, à la Bonheur. Wir sprechen gleich noch über Jonas Urbich natürlich, der den rot gesperrten Manuel Neuer vertreten hat. Ansonsten, du hast es schon gesagt, spielerisch gut, haben sich die Bayern was vorzuwerfen. Ich sage mal Chancenverwertung, auf jeden Fall ausbaufähig, gerade bei Luis Diaz, das ist mir aufgefallen.
Ja, absolut. Am Ende ist natürlich so, dass Wiesbaden auch, da kam halt alles zusammen, ne? Das Glück auch des Tüchtigen am Ende zu sagen, okay, jetzt schlagen wir mal einen hohen Ball nach vorne, der eine verlängert mit dem Kopf und Fatih Kaya ist auf einmal durch. Das darf dir als FC Bayern natürlich nicht passieren. Thema Restverteidigung, das erste Tor der Wiesbadener, scharfe Flanke, guter Abschluss im Hintergrund, im Rücken des Verteidigers. Ich weiß nicht.
Müsste ran schießen? Also,
sorry. Ja, kann man so, genau, ja. Nee, also war schön herausgespielt. Ja, du sagst, ich glaube, die Bayern können sich vorwerfen, dass sie einfach zu wenig Tore machen aus ihrer Überlegenheit, dann ist das Thema schon vorher durch, wobei du auch nach einem 2-0 nach 60 Minuten eigentlich sagen musst, okay, das fährst du jetzt nach Hause als FC Bayern, also da, das können sie sicherlich vorwerfen, ansonsten war es auch, fand ich, von vielen ein gutes Spiel, Alex Pavlovic nach seiner Augenhöhlenfraktur mit seinem Startelf-Comeback, gerade beim ersten Tor, gutes Gegenpressing, den Ball geholt und generell die Bälle auch gut verteilt, das kann man sicherlich positiv hervorheben.
Das macht dann schon noch was aus, wenn du mit dieser Maske spielst, ne, und das nicht gewohnt bist, gibt ja ein paar Spieler, die das über einen langen Zeitraum machen und die auch dann teilweise sagen, dass es sie überhaupt nicht mehr beeinträchtigt. Aber wenn du das erste Spiel machst mit so einer Maske, das ist dann schon auch ein Ding.
Hat sich, ich habe ihm gesagt, er sieht mit der Maske besser aus.
Du Frechdachs.
Hat er gedacht.
Hat sich denn überrascht, dass es dann diese 6 Änderungen in der Startelf gab? Also klar, Jonas Urbich muss, ich habe es gesagt, Manuel Neuer rot gesperrt, aber dass es ansonsten dann doch noch auch ja eben auf 5 von 10 Positionen verändert wurde?
Mich hat es schon ein bisschen überrascht. Ich habe am Tag des Spiels, also gestern dann auch vor dem Spiel gesagt, ich rechne jetzt nicht mit 7, 8 Veränderungen, am Ende waren es dann 6, damit habe ich dann auch nicht gerechnet, aber mir war schon klar, dass er zumindest auf den Außenverteidigerpositionen was umstellt, einfach mit Sascha Boye, der auch zuletzt gut trainiert hat. Wir haben ihn ja oft kritisiert, aber er hat es auch jetzt zuletzt einfach im Training, wie ich auch gehört habe, sehr gut gemacht und lernt jetzt auch weiter dazu, ist natürlich auch mal fit, deswegen hat er sich diesen Startelf-Einsatz dann auch verdient, und wenn nicht gegen den Drittligisten, wann dann? Und auf der linken Abwehrseite, Rafa Guerrero, einfach der offensivere Spieler als Josip Stanisic, der dominantere Spieler, was das Ballbesitzspiel auch angeht. Das war mir klar, dass er diese Veränderungen vornimmt, dass er jetzt wirklich dreimal in der Kette durchwechselt, also noch Min-Jae Kim reinholt. Das hat mich schon ein bisschen verwundert, aber ansonsten war es eigentlich zu erwarten, dass er ein bisschen was umstellt. Lennart Kahl hat sich diesen Startelf-Einsatz auch verdient, war jetzt vielleicht nicht die überragendste Leistung von ihm, aber das ist ja auch part of the process, also er muss ja auch dazulernen, hat auch Kompanie gesagt, am Anfang durch die Nervosität wahrscheinlich 2, 3 Ballverluste auch gehabt, aber ist dann besser ins Spiel reingekommen, und was mir sehr gut an ihm gefällt, das habe ich jetzt auch schon häufiger gesagt, ist wirklich dieses Off-Ball-Movement, also er ist wirklich gegen den Ball auch sehr gut, er sprintet oder läuft auch sehr aggressiv an, das gefällt auch Kompanie, das heißt, für dieses Pressing-Spiel von Kompanie ist Lennart Kahl auch gegen den Ball durchaus wertvoll, und es wäre jetzt fatal, jetzt dem Jungen aufgrund dieser 2, 3 Ballverluste in den nächsten Wochen, Monaten dann weniger Startelf-Einsätze einzuräumen. Ich denke, er muss sich das hart erarbeiten. Aber er ist selbstbewusst, und das habe ich auch nach dem Spiel gegen Leipzig gemerkt, da stellt er sich vor unser Mikro und sagt, ja, ich will die Mannschaft mit zur Meisterschaft führen. Also das von einem 17-Jährigen, das ist schon eine gute Einstellung, das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, frech auch, und das tut dem FC Bayern aus meiner Sicht gut.
Vincent Kompany jetzt gestern eben auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel nochmal gesagt, auf Kahl bezogen, aber so ein bisschen grundsätzlich, er erwartet von den Talenten, dass sie sich zeigen, dass sie sich präsentieren, dass sie sich verbessern, aber er erwartet nicht, dass sie die Spiele gewinnen. Dafür sind die erfahrenen, die gesetzten Spieler verantwortlich. Also ich finde es gut, dass Kompany da auch nochmal klar betont, was er erwartet von den Jungen und dass er eben auch ihnen die nötige Zeit gibt. Auf Jonas Urbich noch kurz einzugehen, war bei den beiden Gegentoren, finde ich, komplett machtlos, hat ansonsten einen vernünftigen Eindruck gemacht, konnte sich halt auch kaum auszeichnen, weil Wiesbaden dann doch relativ wenig vor das Münchner Gehäuse kam. Aber aus meiner Sicht muss sich der FC Bayern da keine Sorgen machen mit Blick auf die Saison. Jonas Urbich wird seine Spiele ja bekommen. Oder wie hast du ihn erlebt?
Ja, ich fand ihn auch solide. Du hast über diesen Lauf auch von Kaya angesprochen. Das war schon, also ich weiß nicht, ob er dann so abgeschlossen hätte, wenn Manuel Neuer im Tor gestanden hätte. Weißt du, wie ich meine? Läufst auf Manuel Neuer zu mit dieser Aura, da kommst du dann schon mal eher ins Nachdenken, ins Grübeln. Hau ich den jetzt wirklich so in die Maschen? Hat er sehr gut gemacht. Und Jonas Urbich kann ja nichts dafür, dass er noch nicht die Aura eines Manuel Neuer besitzt. Die wird wahrscheinlich sowieso,
wollte ich gerade sagen,
niemals ein Torwart sonst besitzen. Auch was Eric Dyer jetzt in einem Podcast erzählt hat, ist schon, also aus meiner Sicht führt da auch kein Weg dran vorbei, dass Manuel Neuer für die WM 26 ins Tor zurückkehrt, wenn er fit bleibt, wenn er so weitermacht wie aktuell. Ich fand ihn jetzt auch in den Vorbereitungsspielen, auch gegen Leipzig wieder, ich habe ihn ein bisschen beobachtet, einfach die Ausstrahlung, die er hat, die ist schon einzigartig. Und da wird der FC Bayern in Zukunft wahrscheinlich schon, was heißt ein Problem haben, jetzt nicht, aber so einen Torwart nochmal zu bekommen, das ist einfach, ja, mir fallen jetzt vielleicht weltweit in der Historie 2, 3 Torhüter ein, die es mit ihm aufnehmen konnten oder können. Also keine Ahnung, Gigi Buffon vielleicht in seiner Hochzeit, Iker Casillas eine Zeit lang bei Real Madrid auch, wobei ich den jetzt hinten raus nicht mehr so gut fand, aber Manuel Neuer ist einfach, ja, ist Wahnsinn. Und das ist, glaube ich, das personifizierte, der personifizierte Ehrgeiz, weil sich mit 39 Jahren da hinten immer noch reinzustellen, immer noch die Bälle um die Ohren schießen zu lassen, nach dem Training sogar noch, also nach der ursprünglichen Trainingseinheit, wo jeder andere Torwart sagt, okay, ich gehe jetzt mal rein und gehe mich jetzt auf die Massageliege nochmal, leg mich da jetzt nochmal hin. Also das ist Manuel Neuer schon auch hoch anzurechnen, aber du hast ja nach Urbich gefragt. Ich finde, er macht solide, und ich glaube, wie auch du, dass der FC Bayern da zumindest für die Zukunft ein tolles Talent hat, einen tollen Spieler hat, der sich noch weiterentwickeln kann.
So ist es. Ich fand es spannend bei dem eben im Podcast, wo Eric Dyer zu Gast war. Du hast richtig so ein Funkeln in den Augen gesehen bei ihm, als er angefangen hat, über Manuel Neuer zu sprechen. Und ich bin ganz bei dir. Da gibt's, wenn überhaupt, so eine Handvoll. Und wir hatten auch in Deutschland irre Keeper, Sepp Maier, Bodo Ilgner, Oliver Kahn, aber Manuel Neuer ist dann nochmal diese paar Prozent besser, hat ja auch das Torwartspiel revolutioniert, was immer wieder auch zitiert wird, einfach mit Ball am Fuß, auch unglaublich stark. Und ich bin ganz bei dir auch, was die WM betrifft. Dann lass uns vielleicht abschließend noch Pokal, das Thema Pokal zu machen. War es jetzt ein kleiner Rückschlag für die Bayern oder war es einfach ein Pokalspiel, wo man sich durchgebissen hat und Moral bewiesen hat? Wie würdest du es einordnen?
In diesem Wettbewerb zählen nur Ergebnisse. Die Bayern sind weitergekommen. Sicher gibt es Dinge zu verbessern, aber der Saisonstart ist ja fast schon überraschend souverän, weil sie eine kurze Vorbereitung hatten, weil sie auch ja wenig Zeit hatten, an Details zu arbeiten. Gerade auch das 6:0 gegen Leipzig, das war schon, also Tore wie auf der PlayStation, wobei das 2:0, das erziele ich nicht mal auf der PlayStation, also das kriege ich nicht mal hin. Aber das war, haben sie schon sehr gut gemacht, sie sind im guten Flow drin und ja, Pokal nochmal so seine eigenen Gesetze auch vorm Spiel, ne, wurde ich auch gefragt, ja, das muss doch machbar sein, er kann doch eigentlich die ganze Elf austauschen und es wird wieder in Kanter sich gesagt, nee, pass mal auf, weil die, für die ist es das Spiel des Lebens. Also für die Jungs laufen wirklich dann nochmal mehr als jetzt in einem Drittligaspiel, die wollen sich da beweisen. Große Karrierechance, Sascha Mockenhaupt, da geht ein Gruß raus, den kenne ich jetzt auch schon ein paar Jahre, langjähriger Wedenkapitän, der hatte vor 3 Wochen irgendwie oder vor 2 Wochen einen Faserriss, hat sich dann vom Physio extra noch behandeln lassen, fit machen lassen, weil es das Spiel des Lebens war für ihn oder ist. Das wirst du in deiner Karriere nicht ein zweites Mal erleben und deswegen musst du es auch immer so einordnen, es ist am Ende Fußball. Jedes Spiel ist anders und jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwie ins Phrasenschwein einzahlen, aber es ist einfach alles möglich in diesem Sport und deswegen zählt in dem Fall im DFB-Pokal generell auch Champions League, dann in der K.O.-Phase zählt einfach nur das Ergebnis.
Ich hatte ein Phrasenschwein stehen hier im Regal, kriegt man als am Ende des Sport1-Praktikums kriegt man eins, ist schon ein bisschen her, aber es steht hier noch. Dann wären jetzt mindestens 3 Euro fällig, wenn nicht 6 oder 9 bei dir. Naja.
Dass ich nie Kleingeld dabei habe, sondern immer nur mit Kartenzahlung mache.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du hast nur die großen Scheine immer dabei. ja, vielleicht war es auch, also ich, auch da bin ich bei dir, Pokal, Hauptsache weiterkommen, aber vielleicht war es trotzdem nochmal aus Bayern-Sicht ein guter kleiner Warnschuss, so im Sinne von, es ist nicht immer so einfach, wir müssen schon jedes Spiel mit 100% angehen, sonst wird es dann beispielsweise auch Samstagabend in Augsburg sehr, sehr schwer, sprechen wir abschließend noch drüber. Jetzt aber erstmal das große Thema Transfers, nach wie vor eines, das bei den Bayern ein wichtiges ist, ein großes ist und der Name, der gerade der heißeste ist Nicolas Jackson. Ich habe, weiß nicht, wie es dir geht, ich habe jedes Mal, wenn ich den Namen höre, habe ich das Video im Kopf, wo er seinen Namen selbst ausspricht für die Premier League. Nicolas Jackson, so ungefähr. Auf jeden Fall hat Max Eberl über ihn gesagt, wenn wir einen Spieler finden, der körperlich bereit ist, der Tore macht, Assists hat, der schon Erfahrung gesammelt hat, den Spieler würden wir gerne leihen. Gestern im Vorlauf beim ZDF und auf Nachfrage konkret zu Jackson dann, wenn ich seine Vita lese, kann er das? Wie siehst du es? Wie schätzt du ihn ein? Kann er das?
Ja, er hat Qualität. Das hat er auch beim FC Villarreal schon gezeigt. Das habe ich damals auch beobachtet, weil ich ja viel La Liga auch schaue. Er bringt vieles mit. Er kann auch auf mehreren Positionen spielen. Er war jetzt aber zum Beispiel Villarreal nie der Spieler, wo jetzt auch Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid gesagt hat, wir müssen den Spieler jetzt unbedingt verpflichten. So, er war immer mal wieder so ein bisschen im Gespräch, auch bei anderen Vereinen in Spanien, aber diese ganz großen Vereine, vor allem Real und Barca, die haben jetzt nie irgendwie so diesen Blick auf ihn geworfen. Also er ist für mich kein Spieler der Kategorie Weltklasse, aber das bekommst du jetzt vielleicht auch nicht in der Konstellation. So kurz vor Ende des Transferfensters, du musst einen Spieler leihen und da bin ich gespannt, ob sie das wirklich so hinbekommen, weil Chelsea nach unseren Infos eine Leihe mit Kaufpflicht aktuell nur möchte. Die Bayern hoffen oder sind auch zuversichtlich, dass sie eine Leihe mit Option hinbekommen. Aber es ist jetzt für mich kein Spieler, von dem wir absolute Wunderdinge erwarten können. Es soll ein Spieler sein und das ist auch das gesuchte Profil. Ein Spieler, der sich jetzt auch mit der Rolle anfreundet, dass er vielleicht dann nach dem Comeback von Jamal Musiala wirklich eher ein Bankspieler ist, ein Jokerspieler ist. Und wenn sich damit der Spieler arrangiert, Jackson, ich meine, er ist jetzt aktuell Bankspieler bei Chelsea, ob er Bankspieler dann langfristig bei Bayern werden will, das ist seine Entscheidung. Ich finde es legitim, von Bayern auf so einen Spieler zu gehen. Ich wäre auf einen anderen Spieler gegangen, das ist meine Meinung. Ich wäre eher auf einen Flügelspieler gegangen, weil da natürlich auch die Gefahr ein bisschen größer ist, dass Serge Gnabry oder vielleicht auch Luis Diaz oder auch Michael Olise mal eine Pause braucht. Da wäre ich eher auf einen Flügelspieler gegangen. Aber Jackson ist an sich ein solider Spieler, 24 Jahre alt, großgewachsener Stürmer, hat Tore erzielt. Weil ich nicht so ganz verstanden habe, Max Eberl hat uns ein bisschen belogen, hat auf mehrere Nachfragen das ja auch in den vergangenen Tagen noch dementiert gehabt. Und ja, dann haben wir ja auch quasi, weil wir berichtet haben, Bayern an Jackson dran, hieß es immer, ja, was berichtet ihr da? Und Eberl dementiert's und jetzt ist es doch sehr heiß und das muss Max Eberl uns auf jeden Fall erklären, weil Lügen sind natürlich nicht cool. Wir fragen auch nach, das ist unser Job. Wenn er dann irgendwie sagt, nee, der kommt nicht, dann gehen wir auch davon aus, dass er nicht kommt. Bin ich mal gespannt, welche Erklärung der Sportvorstand dann findet. Wie siehst du's?
Ja, für mich ist es auch ein guter Deal unter den Auflagen, die man jetzt hat. Also mit dieser Ansage, es wird nur geliehen, wie du sagst, 24 Jahre jung, gutes Fußballeralter, 81 Spiele für Chelsea, 30 Tore, 12 Assists, also schon eine vernünftige Quote, 52 Torbeteiligungen in gut 80 Spielen in der Premier League. Und hat auch hier und da schon mal als Rechtsaußen, Linksaußen gespielt, immerhin 25 Spiele, auch da in jedem zweiten Spiel eine Torbeteiligung. Klar, er ist nicht der allerkompletteste Spieler, er ist, wie du sagst, ist nicht unbedingt vielleicht Weltklasse, aber er bringt viel mit, ein großes Tempo, eine große Körperlichkeit, muss sich im Abschluss noch ein bisschen verbessern, aber insgesamt für mich ein gutes Paket, ein guter Backup für Kane und auch, wenn es denn mal wirklich so großen Bedarf gibt, auch ein guter Backup auf Außen. Gehalt übernimmt Bayern, also ist der Plan, dass es quasi komplett übernommen wird, sind so gut 6 Millionen Euro bei Chelsea ungefähr und für mich dann eben insgesamt ein guter Deal für die Bayern. Ob er wirklich auf Außen eine Hilfe ist, weil da sehe ich es wie du, da ist der Bedarf größer. Du hast Kousi Azaré eigentlich als Backup-Stürmer, wurde ja auch so ein bisschen erklärt von den Bayern. Deswegen kann man natürlich schon auch wieder darüber diskutieren, ergibt es jetzt so viel Sinn, einen in erster Linie Stürmer zu holen, aber es ist für mich trotzdem ein guter Schritt in Richtung Kaderbreite.
Kane macht halt in der Regel 90% aller Spiele. Der ist ja auch fit. Klar, du musst immer auf den Fall vorbereitet sein, dass er irgendwie sich auch schwerer mal verletzt, was wir natürlich alle nicht hoffen. Aber wenn Jackson Einsatzzeiten bekommt, dann höchstwahrscheinlich in einer Art Zehnerrolle. Also wirklich hinter Kane oder neben Kane. Jetzt ist Jackson ein Spielertyp, der sich auch gerne mal fallen lässt und Bälle holt. Das ist Kane aber auch. Ich bin gespannt, wie Kompany das dann am Ende wurschtelt, zusammenbastelt. Eins ist aber auch klar, wenn die Mannschaft jetzt die Offensive sich so präsentiert wie gegen Leipzig, wird es für Jackson auch schwer, überhaupt Minuten zu bekommen, weil natürlich für mich auch Serge Gnabry da mit der Beste in der Offensive war, auch wenn er jetzt kein Tor erzielt hat. Er bereitet zwei vor. Sehr spritzig, sehr agil. Ich war jetzt vor ein paar Tagen auch an der Säbener Straße. Wer kommt mit dem Fahrrad angefahren? Serge Gnabry. Also alle mit ihren Dienstwegen. Und Serge Gnabry fährt mit seinem Fahrrad wirklich durchtrainiert. Aktuell macht einen fitten Eindruck. Fährt er in die Garage rein und diesen Eindruck hinterlässt er eben aktuell auch auf dem Platz. Deswegen denke ich, wird es nicht so einfach auch für Nicolas Jackson dann Minuten oder viele Minuten bei Bayern zu bekommen. Aber du brauchst ihn für die Breite. Das ist absolut richtig. Wie gesagt, ich wäre auf einen anderen Spieler gegangen. Ich hätte beispielsweise, gut, über Eze haben wir ja schon mehrfach gesprochen, aber ich hätte dann auch vielleicht nach einem wirklich außergewöhnlicheren Flügelspieler geschaut. Also du hast jetzt gesagt, klar, er hat Flügel gespielt, aber es ist einfach auch nicht seine Paradeposition. Es ist ein sehr großgewachsener Spielertyp. Natürlich kann er so ein bisschen sich in den Halbräumen auch bewegen, aber so ein klassischer Flügelspieler, 1 gegen 1 Spieler, wie es Kingsley Coman war, das hätte den Bayern aus meiner Sicht nochmal gut getan. Da wäre ich auf einen Lookman gegangen, der es natürlich schon seit vielen Jahren auch zeigt bei Atalanta. Ja, da geht es ja eher ja, in Richtung eines Verbleibs auch nach in Italien. Der will woanders hinwechseln. Oder ist er schon gewechselt? Weiß ich gar nicht. Glaub noch gar nicht gewechselt. Aber das ist ja auch ein Spieler, der grundsätzlich ja, Qualität hat und der ja auch schon seit vielen Jahren auf dem Niveau auch spielt, ne? 27 Jahre alt, spielt noch bei Atalanta, Napoli und Inter Mailand sind so ein bisschen in der Verlosung bei ihm. Das wäre ein Spieler, den hätte ich gern bei Bayern gesehen. Auch Marco Asensio ist jetzt kein klassischer Flügelspieler, aber der ist auch noch zu haben. Auf Laie wäre es nicht verkehrt gewesen, ihn zu holen, aber ja, wenn Sie was in Jackson sehen, dann sehen Sie was in ihm. Ich kann es am Ende nicht so ganz bewerten. Ich kenne den Spieler jetzt auch nicht so gut. Ich muss sagen, ich habe ihn mehr in Spanien verfolgt. Da war er schon gut, aber jetzt auch keiner, da komplett durchs Decke gegangen ist. Aber vielleicht ist es aktuell auch das, was die Bayern brauchen, ein Spieler, der auch dann akzeptiert, dass er eben nicht die erste Geige da vorne spielt.
Absolut. Lookman übrigens, ich habe gerade mal das Internet gefragt, da gab es vergangene Woche oder vorletzte Woche sogar einen kleinen Streik, eben bei Atalanta Bergamo, wo er unter Vertrag steht, weil er Richtung Inter Mailand will, aber Streik ohne Happy End. Erstmal mal schauen, ob sich bei ihm dann noch was ergibt, was die Zukunft betrifft. Und apropos Zukunft und apropos Abgänge, wie ist es bei den Bayern? Meinst du, es verabschiedet sich womöglich noch jemand? Christoph Freund hat vor dem Spiel gegen Wiesbaden über Minjae Kim gesprochen und nochmal gesagt, dass eigentlich ein wichtiges Puzzleteil ist aus seiner Sicht, aber es war jetzt auch kein komplettes Ausschließen, dass er sich möglicherweise noch verabschiedet. Was denkst du?
Also der Kader ist jetzt schon sehr klein, wenn er noch kleiner wird, dann haben die Bayern wirklich ein Problem, zumal Minjae Kim jetzt auch wieder fit ist. Das merkt man auch, wenn er auf dem Platz steht, hat diese Achillessehnen-Geschichte jetzt auch überstanden. Die Bayern sind offen dafür, wenn jetzt nochmal irgendein verrückter Scheich aufwacht oder irgendjemand aus England hinten raus. Es ist ja oft so, dass die Engländer sehr spät auch erst dann reagieren auf dem Transfermarkt und dann nochmal ein Angebot reinschicken. Ich würde es nicht ausschließen, dass nochmal ein spannendes Angebot für Minjae Kim reinkommt. Das müsste dann aber schon bei wahrscheinlich 50 Millionen Euro liegen, dass die Bayern sich dann nochmal irgendwie bewegen, weil dann macht es aus wirtschaftlicher Sicht auch Sinn, einen Spieler abzugeben, der jetzt nicht der absolute Stammspieler ist, sein wird. Aber du brauchst ihn aus meiner Sicht, wenn du jetzt auf die lange Saison schaust. Er ist Innenverteidiger Nummer 3, aber wie oft kommt es mal vor, dass auch ein Upamecano muskulär was hat durch eine Überbelastung, und dann brauchst du, finde ich, die gleiche Qualität wieder, weil Josip Stanisic, den werden wir sehr häufig, bin ich mir sicher, auf dieser linken Seite sehen. Übrigens schöne Flanke von Stanisic auch auf Kane zum 3:2. Er ist für die linke Seite eingeplant, bis halt Alphonso Davies dann auch mal zurückkommt, aber die Bayern tun gut daran, den Kader jetzt nicht noch weiter auszudünnen. Einfach aus sportlichen Gründen. Aus wirtschaftlichen Gründen kannst du immer drüber diskutieren. Aber sportlich, auch in Sacha Boey, ich habe ihn vorhin angesprochen, haben wir oft kritisiert, auch zu Recht, aber du brauchst ihn jetzt aus meiner Sicht, weil es kann ja sein, dass ein Konrad Leimer im Laufe der Saison auch mal im Mittelfeld gebraucht wird, weil du im Mittelfeld ja auch ausgedünnt hast. Das ist so ein bisschen das, was man im Hinterkopf behalten muss als FC Bayern. Aber Christoph Freund hat es ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass sie grundsätzlich mit Minjae Kim planen, wenn du mich nach Abgängen noch fragst. Ich würde es nicht ausschließen, dass bei Kusi-Azari jetzt doch noch was passiert, einfach weil dem Spieler ja gesagt wurde, okay, er ist Backup von Harry Kane und jetzt kommt dann Nicolas Jackson, dann würde ich mich als Spieler auch fragen, okay, mache ich nicht doch noch eine Leihe? Macht es nicht doch Sinn, weil sonst kriegt er ja gar keine Minuten, und nochmal Regionalliga, zweite Mannschaft, ist dann einfach, das Gefälle ist einfach zu groß. Deswegen müssen wir da auch nochmal einen Blick drauf werfen.
Ich finde auch, um nochmal kurz auf die Innenverteidiger einzugehen, du brauchst aus meiner Sicht zwingend drei Innenverteidiger auf hohem Niveau, und das hat Minjae Kim grundsätzlich natürlich in sich, wenn er komplett fit ist und bleibt, weil, du hast es gesagt, Stanisic kann das eher links, ist jetzt nicht der klassische Innenverteidiger in meinen Augen. Dann hast du noch Yoki Ito, der zurückkehren wird. Irgendwann können wir gleich noch kurz über das Personal sprechen, der jetzt aber auch nicht so der Innenverteidiger ist, der variabel einsetzbar ist. Aber im Grunde brauchst du drei, und dann hättest du Upamecano, Tah und Kim, drei körperlich starke, die es auf jeden Fall können. Eigentlich, finde ich, musst du mit denen in die Saison gehen. Und dann lass uns doch kurz bei Upamecano bleiben. Was seine Zukunft betrifft, mögliche Vertragsverlängerungen, gibt es ein kleines Update?
Na, das Update ist das, dass die Bayern weiter versuchen, den Spieler zu überzeugen von einer Verlängerung. Es ist natürlich immer also Upamecano, total lieber Kerl, der sich auch hundertprozentig mit dem Verein identifiziert. Aber natürlich ist er jetzt in einer sehr lukrativen oder einer sehr guten Position, weil sein Vertrag nächstes Jahr ausläuft. Und wir wissen alle, wie das läuft. Es kommen Vereine, die quasi dem Spieler jetzt eine Ablöse zahlen würden. Also Real Madrid hat das ja bei Toni Rüdiger auch gemacht. Er ist ablösefrei von Chelsea gekommen. Wer hat am Ende die Ablöse bekommen? Es war sehr viel Handgeld, um die 30 Millionen an den Spieler und an die Spielerseite. Das ist sehr lukrativ, deswegen Upamecano wird sich ja sicher auch seine Gedanken machen. Real Madrid, Premier League Teams, die werden alle den Blick auf ihn werfen, weil er natürlich sich zu einem hervorragenden Spieler auch entwickelt hat. Es spricht sportlich nichts dagegen, dass er bleibt. Wirtschaftlich kommt es natürlich darauf an, wie weit die Bayern dann am Ende auch bereit sind zu gehen. Aber ich erwarte da jetzt keine schnelle Einigung. Aber ich habe es vergangene Woche auch schon im Podcast gesagt, das Thema wird extrem gefährlich, wenn die Bayern jetzt in den nächsten 2, 3, 4 Monaten, sagen wir mal bis zum Jahresende, da keine Lösung finden. Wir wissen auch, ab Januar kann er theoretisch mit jedem Verein offiziell verhandeln. Und dann, wir hatten die Situation mit Alphonso Davies, der war schon fast weg, Joshua Kimmich, das haben die Bayern am Ende alles noch hinbekommen. Aber es gab auch das Beispiel Leroy Sané, der am Ende gesagt hat, nee, ich will zu Gala, weil ich da noch mehr Geld bekomme und weil die wirtschaftliche Komponente da deutlich besser ist als bei Bayern. Deswegen bin ich gespannt. Upamecano wird sich's aussuchen können, wo er spielt, weil er mittlerweile für mich, ja, einer der 3, 4, 5 besten Innenverteidiger auf der Welt ist.
Und er ist halt auch erst 26, ne? Also für einen Innenverteidiger gerade noch, auch noch jung. Ich habe gerade mal geschaut, Fabio Cannavaro war 32, 33, als er Weltfußballer wurde als Verteidiger, als Innenverteidiger, was ja auch sehr selten vorkommt, aber daran lässt sich vielleicht ganz gut ablesen. Innenverteidiger, ähnlich wie bei einem Torwart, einfach wie ein Fläschchen Rotwein, das reift noch, das wird noch besser, man wird immer sicherer und
wie gefühlt ist das mit sind Van Dijk wirklich gewesen? Die besten
Innenverteidiger. Was genau?
Van Dijk ist doch, glaube ich, mit 28 oder so erst richtig, das würde mich nochmal interessieren. Ach so, ja, klar. Aber, ja. Also das ist für mich ein Paradebeispiel.
Ja. Der genau kam von Southampton zu Liverpool 2017, da war er demnach ja so 26 und dann hat er bei Liverpool eben auch noch so ein kleines bisschen gebraucht, um so richtig dann einer der besten Innenverteidiger der Welt auch zu werden. Also und Upamecano trägt das in sich, der, wenn der fit bleibt, wenn er noch diese kleinen Fehlerchen abstellt und das sehe ich schon potenziell, wenn er eben noch 1, 2 Jahre älter, 1, 2 Jahre erfahrener wird, und dann kann er einer der 3 besten Innenverteidiger der Welt mit Sicherheit auch sein, auch langfristig. Und dann kann das wiederum mit Jonathan Tah auch sehr gut funktionieren. Dann lass uns noch kurz über Mike Release sprechen. Thema Ausstiegsklausel war ein Thema. Auch, ich glaube, du hast auch Christoph Freund danach gefragt auf der Pressekonferenz. Was hat er geantwortet und wie ist die Lage?
Christoph Freund hat in dem Sinne viel geredet, aber wenig gesagt. Also er hat es weder dementiert noch bestätigt, was ich auch verstehen kann in der Öffentlichkeit. Natürlich, wenn er danach Vertragsinhalten befragt wird, dass er dann nicht ein klares Ja oder ein klares Nein auch geben möchte. Wir sind in die Recherche gegangen, Plätti und ich, und uns wurde von mehreren Seiten klar bestätigt, dass es keine Klausel gibt in diesem Vertrag. Es wurde ja gerade bei X von einem Insider, vermeintlichem Insider-Account berichtet, dass es eine Klausel gäbe, die ab 26 greift, wonach er dann wieder in die Premier League wechseln könnte. Ja, viel Spekulatius. Ich nehme sowas auch normalerweise nicht ernst, weil ja, es gibt viele Behauptungen im Internet, aber mich haben so viele Leute wirklich angeschrieben und aktiv gefragt, Kerry, hat der wirklich eine Klausel in seinem Vertrag? Das wäre eine Katastrophe. Und dann sind wir eben in die Recherche gegangen. Ich habe Christoph Freund da auf der Pressekonferenz befragt und nochmal, uns wurde das dann hinter vorgehaltener Hand auch so von mehreren Seiten bestätigt. Also Bayern-Fans müssen sich da jetzt keine großen Sorgen machen. Natürlich ist es schon so, dass es Vereine gibt, die die Situation, also die den Spieler toll finden. Paris Saint-Germain ist zum Beispiel.
Möglicherweise.
Ja, Paris Saint-Germain wünscht sich irgendwann mal diesen Transfer auch zu tätigen, aber ich kann mir bei Michael Olise auch vorstellen, dass er sagt, so ich finde das bei Bayern richtig schön, richtig geil. Ich will mir hier was aufbauen wie Franck Ribéry. So macht er mir zumindest den Anschein. Klar, er ist jetzt niemand, der viel redet, aber er ist jemand, der das vor allem auch zeigt auf dem Platz, ne, mit seinen Aktionen, dass er Verantwortung übernimmt, hat einen enormen Sprung gemacht. Also in der Premier League fand ich ihn schon krass, aber jetzt auch nochmal in diesem Jahr, wie er sich entwickelt hat, wie er die Bälle fordert, das ist schon herausragend. Und ich habe es, glaube ich, schon mal vor ein paar Wochen auch getroppt. Also für mich, ich gehe zu 100% davon aus, dass er in dieser Saison noch mehr Tore, noch mehr Assists haben wird. Wie siehst du es?
Also er ist 23, ne? Also er hat so viel Potenzial und ist jetzt schon so ein geiler Fußballer. Auch gestern macht er dieses Tor gefühlt so aus dem Stand, ganz locker mit links. Also für mich ist das potenziell wirklich einer der besten Offensivspieler in den kommenden Jahren. Also diese ganz, ganz, ganz großen Stars auf dem Level Messi, Ronaldo gibt es in Europa gerade sowieso nicht, in meinen Augen, so diese ganz klaren Nummer 1, 2, 3. Aber Michael Olise ist da für mich dran. Und wie gesagt, er ist 23, noch so viel Potenzial. Und das ist einer, du hast es gerade gesagt, er spricht wenig. Mit dem würde ich mich gern mal ganz locker so bei einer bei der Apfelschorle unterhalten und ihn dann aber auch wirklich als Gesprächspartner haben. Ich kann, also ich weiß, dass er, oder wir wissen, dass er ein bisschen verrückter Vogel ist, ein bisschen spezieller Typ, ohne das irgendwie negativ zu meinen. Aber wie der so wirklich tickt, das ist so schwer zu verstehen, weil er eben nie spricht, weil er nie stehen bleibt in der Mixed. Aber ja, wie gesagt, mal eine Apfelschorle und ein bisschen Fußball gucken mit ihm, das wäre was.
Ja, mir wurde mal gesagt, dass er so ein bisschen tatsächlich auch ein schüchterner Typ ist. Also, dass er auch jemand ist, der jetzt gerade, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, der jetzt auch wenig Interviews gerne gibt, der Mann der wenigen Worte, dass er das auch aus Schüchternheit nicht macht. Aber natürlich kommt so ein bisschen nonchalant rüber, so ein bisschen, ja, cool. Und ich brauche jetzt hier niemanden oder niemand muss jetzt zu viel von mir auch erfahren. Am Ende ist er Fußballer. Das sagen mir auch die Bayern immer. Er will sich immer auf den Fußball fokussieren. Also die Verantwortlichen betonen das immer wieder. Und er spricht auf dem Platz mit seinen Aktionen. Und das ist, glaube ich, am Ende dann auch entscheidend. Trotzdem wäre es natürlich auch für jeden Fan cooler, ein bisschen mehr auch über ihn so zu erfahren, aber das ist seine Entscheidung. Ich weiß nicht, ob er das mal ändern wird, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Also es gibt genug Spieler, die jetzt noch sprechen. Für uns natürlich nicht ganz so einfach, jetzt nach einem Thomas Müller dann auch wieder diese Gesprächspartner in der Mixzone zu haben, die auch wirklich, wo du auch mal über diese oberflächlichen Themen hinausgehst oder der so ein bisschen auch mal tiefergründig mit einem redet. Aber da gibt's auch ein paar Kandidaten. Ich meine, Joshua Kimmich ist jemand, der auch die Sachen sehr gut erklärt. Was ich spannend fand, jetzt auch nach dem Leipzig-Spiel, hat Kimmich gesagt, was uns jetzt so ein bisschen auch so stark macht aktuell, ist, dass diese Basics oder diese Erwartungen auch des Trainerteams, dass die halt verinnerlicht sind. Und dass es jetzt keine Saisonvorbereitung war, wo auch inhaltlich so viel auf die Bayern zukam, weil sie eben viel Inhalte auch schon im vergangenen Jahr hatten. Und das zeigt auch einfach, wie gut es ist, mal wieder Kontinuität auf einer Trainerposition zu haben und nicht jeden Sommer neu anzufangen, neue Eindrücke bekommen zu müssen, neue Inhalte bekommen zu müssen. Und ich bin ja oft auch beim Training gewesen. Wir hatten natürlich ein paar öffentliche Einheiten, wir hatten aber auch Einheiten, wo der Vorhang zu war. Und die Energie auf dem Platz, also wie die auch miteinander kommunizieren, also wie die auch, also die Schreie, die da über das ganze Gelände zu hören sind, das ist schon außergewöhnlich. Das habe ich so auch unter Thomas Tuchel schon mal gar nicht, aber auch unter Julian Nagelsmann nicht erlebt, diese Energie auf dem Platz, auch die Co-Trainer, wie die wirklich die Spieler pushen und wie die Spieler sich auch selbst pushen. Und das ist auch das, wovon Max Eberl immer gesprochen hat, jetzt in vergangenen Interviews. Die Spieler haben einfach Bock. So, die haben Bock, auch zusammen was zu erreichen, und das ist gerade aktuell die große Stärke des FC Bayern.
Joshua Kimmich hat es, ich glaube, nach dem 6:0 gegen Leipzig gesagt, sinngemäß, er hat jetzt ein viel besseres Gefühl als zu den Saisonstarts in den Jahren zuvor, eben genau deshalb, weil man einen Trainer hat, mit dem man weiterhin zusammenarbeitet, in dem man auch Vertrauen hat, nicht nur die Spieler, sondern auch der Verein. Und dieses Thema Einheit und Mannschaft, was Vincent Kompany zusammen mit seinem Team und natürlich auch zusammen mit den Spielern hinbekommen hat, wie du sagst, du hast wirklich das Gefühl, das ist eine Fußballmannschaft. So dieses 11 Freunde müsst ihr sein, Franz Beckenbauer Zitat, das trifft gerade gefühlt sehr auf den FC Bayern zu. Und das kann ein Riesenfaktor sein mit Blick auf die Saison, dass du diesen Zusammenhalt hast, wenn du mal verletzt hast, wenn du mal eine schwere Phase hast, wo es vielleicht nicht so läuft, wenn du vielleicht wieder irgendwo ausscheidest aus einem der Pokale, dann braucht's genau das. Und wenn sie sich das so behalten können, wie gesagt, kann es ein Riesenfaktor sein mit Blick auf die Saison. Apropos Säbener, du sagst es, du warst die Woche sozusagen oder bist die Woche sozusagen unser Mann vor Ort an der Säbener Straße, Torben noch im Urlaub. Ich darf mich um ein paar andere Dinge kümmern. Thema Personal, vielleicht ein kurzes Update. Alex Pavlovic, haben wir gehört, hat schon wieder gespielt mit Gesichtsmaske. Wie sieht's beim Rest aus?
Ja, soweit alle, die jetzt auch fit waren, die waren jetzt ja auch logischerweise gegen Wiesbaden mit am Start, waren im Kader. Die Langzeitverletzten arbeiten jeden Tag. Musiala, Davis fahren immer jeden Morgen auch rein, machen dann ihr Programm meistens zusammen in der Reha. Also die schuften jeden Tag, fast jeden Tag an der Säbener Straße.
Was ist realistisch für ein Comeback bei den beiden?
Schwer zu sagen. Also ich gehe schon davon aus, weil Davis jetzt ja auch schon Platzrunden leichte gedreht hat, dass Musiala jetzt auch nicht mehr allzu lang brauchen wird. Er hat jetzt natürlich er ist nicht mehr an Krücken unterwegs, also er hat jetzt die zumindest schon mal weggelegt. Es wird schon noch dauern, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieser Plan mit November, Dezember wieder leichteres Training, dass das auch möglich ist. Comeback dann, also ich persönlich als FC Bayern würde auch sagen, die Jungs sollen wirklich behutsam aufgebaut werden und dann zum Restart im Januar wieder spielfähig sein. Also wirklich, das eine ist ja Return to Training und das andere ist Return to Competition. Und wirklich wieder auf kompetitivem Niveau zu spielen, da würde ich beiden noch die nötige Zeit einfach geben, weil es schwere Verletzungen waren. So. Ito scheint auch auf dem Weg der Besserung zu sein, sehen wir auch ab und zu mal laufen, aber da gibt es auch kein klares Comeback-Datum. Ein junger Spieler, Javi Fernandez vielleicht noch, der auch schon, viele von euch kennen ihn, der auch schon bei den Profis vergangene Saison auch war, auch bei der Vorbereitung auf die vergangene Saison mit in Südkorea war, auch gute Eindrücke hinterlassen hat, der war jetzt ja ultra lang raus, also hatte eine schwere Verletzung am Sprunggelenk und jetzt auch noch eine schwere Verletzung am Meniskus, über 300 Fehltage, also fast ein Jahr gefehlt, der nähert sich aus seinem Comeback, soll im Oktober wieder dann auch auf dem Platz stehen, also auch ein Spiel bestreiten können. Dann erstmal logischerweise für die U19, U23, aber für mich ein Spieler to watch, wenn er wieder auf sein altes Niveau herankommt. Ein Spieler, der auf jeden Fall auch bei den Profis Chancen bekommen könnte, gerade wenn im Mittelfeld mal zwei, drei Jungs auch nicht spielen können oder geschont werden müssen.
Die Bayern müssen einfach gucken aus meiner Sicht, dass man dann eben vor allem die beiden größten, vielleicht entscheidenden Spieler, Jamal Musiala und Alphonso Davies, dass du die dann auf den Punkt fit hast, wenn es so in die heiße Champions-League-Phase geht, wie du sagst, Anfang des Jahres bis Mai, dass du die da wirklich dann wieder auf Top-Fitness-Niveau hast und dann hast du wirklich, wenn auch alle fit sind, hatten wir auch schon ein paar Mal das Thema, dann hast du wirklich eine absolute Top-Elf, die es auch mit den Großen aufnehmen kann aus meiner Sicht, also mit den Liverpools und Manchester Cities und Real Madrids und Barcas dieser Welt, aber dafür brauchst du zumindest fast alle komplett fit. Der zweite Anzug ist dann einfach nicht so dick, wie wir wissen. Wie gesagt, du warst viel unterwegs diese Woche bei den Bayern, jeden Tag im Grunde, heute auch wieder und warst auch am Montag, war's, ne? Bei der Aufsichtsratssitzung leider nicht mit am Tisch gesessen, aber an der Arena. Was waren denn die Erkenntnisse? Was hast du aufschnappen? Was hast du mitbekommen können?
Ja, es war eine sehr lange Sitzung. Also normalerweise, ich habe schon Aufsichtsratssitzungen erlebt, da sind sie um 16 Uhr rein und waren um 19 Uhr oder 18.30 Uhr durch. Jetzt sind die ersten schon gegen 15.15 Uhr dann auch gekommen. Uli Hoeneß, Herbert Heine, auch Max Eberl war relativ früh da. Und die saßen fast 6 Stunden zusammen. Es wurde am Ende aber auch sehr gut und sehr ausführlich noch gegessen, was natürlich dafür spricht, dass es eine gute Atmosphäre war.
Getrunken auch?
Das weiß ich nicht. Also mir wurde auf jeden Fall gesagt, dass es noch ein ausführliches Abendessen gab, also dass die Atmosphäre auch sehr gut war. Und natürlich ist ja klar, wenn die jetzt irgendwie sich gestritten hätten ohne Ende und wären da irgendwie völlig nicht einer Meinung rausgegangen, dann hätten sie sich nicht noch hingesetzt zum gemeinsamen Essen. Also das war schon sehr positiv. Auch Max Eberl, wurde ja auch viel berichtet, jetzt fliegt er möglicherweise raus. Also das war vorher schon klar, dass es nicht der Fall sein wird, weil er hat vor allem eins geschafft, er hat Kosten reduziert. Er hat natürlich auch Spieler abgegeben, die nicht mehr gebraucht wurden. Sicher, Kingsley Coman hätten die Bayern ein bisschen teurer verkaufen können, dass Leroy Sané ablösefrei geht, ist wirtschaftlich auch nicht so geil. Aber all in all hat er schon die Kosten vor allem gesenkt. Das war der Auftrag an ihn. Er hat auch Spieler verpflichtet, natürlich zusammen immer mit Christoph Freund, wie ein Jonathan Tah, Tom Bischoff, ablösefrei. Also kluge Verpflichtungen, auch wirtschaftlich sinnvoll. Insofern, ja, sicherlich Max Eberl nicht alles richtig gemacht in diesen anderthalb Jahren jetzt bei den Bayern, aber jetzt auch nicht komplett versagt. Und deswegen stand diese Diskussion jetzt vielleicht öffentlich mal irgendwie größer da als intern, aber Eberl ist weiterhin Sportvorstand und weiter auch im Sattel und das wird jetzt bei der Aufsichtsratssitzung nicht irgendwie in Frage gestellt. Klar, in Frage gestellt werden gewisse Entscheidungen, werden gewisse Themen auch, was passiert nächstes Jahr mit einem Upamecano, hatten wir schon angesprochen, was wird aus einem Leon Goretzka, was wird aus einem Serge Gnabry, Verträge laufen aus, kriegt Manuel Neuer nochmal einen Vertrag, das sind alles so Themen, gerade auch Kaderplanung, Transferplanung für die nächsten Jahre. Da gilt es einfach, eine Weitsicht zu haben. Max Eberl hat seine Pläne vorgestellt. Wie die im Detail aussehen, werden wir sicher in den nächsten Wochen, Monaten dann auch Step-by-Step recherchiert bekommen. Aber die Zeiten, dass jetzt irgendwie eine Aufsichtsratssitzung komplett geleakt wird bei Bayern, die sind halt auch vorbei. Genau.
Übrigens an der Stelle noch, wir haben natürlich einen geilen Job auf gut Deutsch, wir beide übrigens unter anderem so Reporter etc. fürs Fußballspielen wäre auch schön, fürs Fußballschauen bezahlt werden, aber dann gibt's halt auch so Tage, Kerry, ich glaube dein Tag ging Montag um 9.15 Uhr los mit der Themenkonferenz und endete dann streng genommen gut 12 Stunden später, als eben die Sitzung vorbei war, ne? Also das gehört auch ein bisschen zur Wahrheit zumindest.
Ja, und das ist dann am Ende die Eigenmotivation, auch der Eigenantrieb zu sagen, okay, ich werde jetzt länger hier bleiben, ne, an der Allianz Arena. Natürlich sagen dann Leute, ja, bist jetzt hier und filmst dann kurz Max Eberl, wie er rausfährt, und dafür wartest du ein paar Stunden. Ne? Aber am Ende des Tages ist es das, was ihr auch sehen wollt. Fans wollen wissen, wie lange so Sitzungen gehen. Fans wollen auch wissen, wie so Sitzungen abliefen. Und am Ende mache ich das für die Fans und natürlich auch für meinen Arbeitgeber, aber die Bayern-Fans sollen ja wissen, was bei ihrem Verein los ist. Und es war ungewöhnlich lange, aber ich hatte einen Stuhl dabei und auch was zu essen dabei und was zu trinken. Es ist einfach part of the job. Und natürlich wäre ich wahrscheinlich nach Hause gefahren, ein bisschen eher, wenn es geregnet hätte oder so. Es war schönes Wetter an der Allianz Arena. Ich habe ein bisschen Sonnenöl mitgenommen. Nein, Spaß. es ist part of the job. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele unterschätzen bei dem Reporterjob, weil viele sagen, okay, ja, der ist ja im Stadion, der kann ja Fußballspiele anschauen. Aber was da hinten dran hängt, wie flexibel du auch sein musst, das ist schon nicht zu unterschätzen. Trotzdem, du sagst auch, es ist ein geiler Job und wir genießen diesen Job. Wir sind schon an Orte gekommen, wo wir privat wahrscheinlich nie hingereist wären. Ich erinnere mich an unseren San Sebastian-Trip vor anderthalb Jahren. Der war echt cool, als wir eine Doku über Xabi Alonso gedreht haben. Ja, es ist schon ein geiler Job. Ich will mich da gar nicht beklagen.
So, es ist auch, also auch so Sachen wie, wenn Spieler am Flughafen ankommen, ne, Luis Diaz zum Beispiel, ob wir da jetzt per se in dem Moment riesen Spaß dran haben, am Flughafen zu stehen und eben im Handy oder der Kamera zu warten, bis der Spieler ankommt, um die Spieler dann einzufangen und auch in derselben, ne, das sei mal dahingestellt, aber es gehört mit zum Job, es interessiert die Leute, wie du sagst, und am Ende ist es ein Gesamtpaket, das natürlich trotzdem noch riesen Spaß macht, auch wenn es nicht immer super viel Spaß macht, vielleicht kann man es so zusammenfassen. Apropos super viel Spaß, ich glaube nicht, dass die Bayern Samstagabend in Augsburg super viel Spaß haben werden. Ich darf ja auch bei den Augsburgern oft vor Ort sein als Reporter, durfte vergangene Woche auch mit Sandro Wagner mich unter anderem unterhalten. Und ich glaube, das wird richtig unangenehm, da in Augsburg 18:30 Flutlichtspiel in der WWK-Arena. Was grundsätzlich, was erwartest du da für ein Spiel? Was kommt auf die Bayern zu?
Ja, du hast es gesagt, eine unangenehme Aufgabe, ein harter Gegner, ein Gegner, der gut in Form ist, ein Gegner, der auch von dieser Energie lebt aktuell. Ich glaube, jeder, der Sandro Wagner schon mal erlebt hat, auch ich damals beim DFB im Training, als er Co-Trainer war, ist noch gar nicht so lange her, da hast du immer die Energie auch auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz gespürt. Und das ist für mich auch eine sehr entscheidende Komponente in diesem Sport, weil fachlich ist immer wichtig, auch fachlich top zu sein. Und das ist ein Sandro Wagner ja auch. Aber es gibt ja Trainer, die wirklich, also sogenannte Laptop-Trainer, die alles durchdacht haben, aber es dann nicht auf eine Mannschaft transportieren können, auf eine Mannschaft übertragen können, weil sie eben nicht die rhetorischen Fähigkeiten haben, weil sie nicht diese Energie an den Tag legen, vielleicht auch nicht so Typen dafür sind, aber Sandro Wagner ist eben ein Typ dafür und der kann dann auch mal aus vielleicht einer taktisch oder einer qualitativ nicht so hochwertigen Mannschaft 11 Krieger machen, Diego Simeone-Style, ne? Und die Mannschaft dann auch zu Erfolgen führen. Augsburg für Bayern immer traditionell schon eine harte Nuss gewesen. Vergangenes Spiel haben die Bayern gewonnen, aber Jamal Musiala hat sich dann verletzt. Es war auch ein bitterer Abend. Das hat in der Vergangenheit nicht immer so gut funktioniert. Unter Nagelsmann gab es auch mal ein paar Rückschläge. Aber ja, ich sehe die Bayern da auch bereit für. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dann total beeindruckt sind von der Atmosphäre und von der Spielweise. Ich glaube, dass die Bayern wissen, was auf sie zukommt und am Ende auch einen knappen Sieg einfahren werden. Also 2-1 ist jetzt mal mein Tipp, der Klassiker. Was sagst du?
Für mich ist Bayern natürlich auch der Favorit, sind sie ja im Grunde immer oder müssen sie immer sein in der Bundesliga, aber das wird eine richtige Härteprüfung. Bin ich mir sicher, du hast es gesagt, Sandro Wagner, der zündet so eine Mannschaft im allerpositivsten Sinne an. Der bringt eine wahnsinnige Energie in die Kabine, in diesen Verein, in die Ansprachen etc. Er hat jetzt schon ein riesen Standing auch im Verein und fordert auch viel von den Spielern, hat selbst auch gesagt, die Spieler müssen länger im Club bleiben, auf dem Vereinsgelände, weil einfach noch viel besprochen wird, weil viel individuell auch gearbeitet wird. Und du hast dann ein sehr, sehr starkes Kollektiv. Du hast aber zusätzlich auch noch Einzelspieler, die auch so ein Spiel entscheiden können, im Zweifel auch gegen die Bayern. Finn Dahmen, ein überragender Keeper. Wenn er einen guten Tag hat, umso mehr. Vergangene Saison, ich glaube, 7 Spiele ohne Gegentor geblieben am Stück. Und dann hast du aber auch noch so teilweise zumindest, natürlich nicht auf Bayern-Niveau, aber schon noch diese individuelle Klasse. Hast du Mert Kömür, ein Riesentalent, über das Sandro Wagner auch wieder sehr, sehr lobende Worte, sehr, sehr positive Worte gefunden hat, der auch mal dann ein Dribbling, 2, 3 Spieler aussteigen lässt und den Ball dann ins Tor setzt. Also die Bayern müssen wirklich gewarnt sein. Aus meiner Sicht ein sehr offenes Duell, auch wenn die Bayern Favorit sind. Und ja, eine echte Härteprüfung so früh in der Saison schon.
Dein Tipp?
Ich glaube, ich bin bei dir. So ein 2-1. Ich glaube, es wird eine Zitterpartie, ähnlich wie gegen Wiesbaden, würde ich fast sagen. Und ja, wenn die Bayern das dann gewinnen, dann ist der Saisonstart erstmal geglückt, dann sind sie in Runde 2, haben schon den Titel mit dem Franz Beckenbauer Supercup, haben 6 Punkte aus 2 Spielen, aber das müssen sie erstmal hinkriegen in Augsburg.
Und dann bald auch Champions League, ne? Die Auslosung, wenn du dir einen Ort aussuchen könntest, für uns ist das natürlich auch immer spannend, mit Reisen, worauf hättest du Bock?
Boah, also das eine ist natürlich so immer das Stadion und oder das Sportliche einfach. Also klar, ein großer Gegner in dieser Achtergruppe dann oder in den 8 Spielen in der Vorrunde wäre natürlich geil. Aber ich könnte mich auch, ich war noch nie in Portugal, also so Porto, Lissabon oder so, würde mich sehr jucken. Oder halt eines der geilen Stadien, also ein Istanbul-Club oder Celtic oder die Rangers auch, also so ein Glasgow-Club. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht auswendig, wer alles qualifiziert ist.
Nein, Celtic ist raus. Die sind gegen einen Club aus Kasachstan. Ich kann den Namen gerade nicht aussprechen. Mir fällt der Name gerade nicht ein.
Vielleicht doch besser so.
Vielleicht müssen wir nach Kasachstan. Who knows? Aber ich würde mich mal über Napoli würde ich mich freuen. Da war ich noch nie. Das ist so ein Spiel oder so ein Gegner. Stadion. Das würde mich schon reizen. Auch in Verbindung mit der Stadt und natürlich auch einem guten, weitaus günstigeren Espresso als hier in Deutschland. Und einer guten Pizza oder so. Aber ja, das wäre eigentlich ganz cool. Napoli, das ist mein Wunschziel.
Weißt du auswendig, ob San Sebastian qualifiziert ist?
Nee, Bilbao ist qualifiziert. Das wäre auch cool. Real, Barca, Atleti und dann eben Athletic Bilbao. Das ist auch ein Grund gewesen, warum Nico Williams noch verlängert hat, weil er eben auch mit Bilbao Champions League spielen möchte. Ich bin gespannt. Das wären, glaube ich, ein paar interessante Paarungen. Ich konnte auch vor kurzem mit einem Spieler reden, vom Bayern-Spieler, der auch zu mir gesagt hat, das ist ein geiles Format. Also das Format ist einfach geiler als das, was vorher war mit der Gruppenphase, weil du dann natürlich nach 2, 3 Spielen vielleicht sagst, okay, du hast gewonnen, jetzt kannst du ein bisschen mit angezogener Handbremse spielen. Und bei dem neuen Format ist es wirklich schon so, dass du eigentlich jedes Spiel auch Gas geben musst. Du musst mit offenem Visier spielen. Das wird ziemlich geil, da bin ich mir sicher. Und die Bayern täten dann gut daran, diesmal vielleicht nicht diesen Umweg zu gehen über 16-Finale, sondern ihre Spiele erfolgreich zu gestalten und dann unter diese Top 8 sind es, glaube ich, oder?
Genau, du hast schon eine höhere Belastung, weil du 4 Spiele hast in der, 8 Spiele hast in der Vorrunde statt 6 und du musst eigentlich gucken, dass du dieser Zwischenrunde aus dem Weg gehst, weil sonst sind es nochmal 2 Spiele zusätzlich. Du hast schon eine hohe Belastung, du hattest eine kurze Pause im Sommer. Also da merkst du dann letztendlich jedes Spiel. Und wir haben es oft genug angesprochen und der Kader der Bayern ist dann eben doch nicht so dick besetzt, dass man sich das erlauben kann, noch sozusagen dann unnötige Spiele zu machen. Aber ich bin gespannt, auf wen die Bayern treffen, wo wir dann eventuell auch hinreisen können. Kerry, auch für uns eben interessant. Und damit würde ich sagen, haben wir jetzt schon wieder knapp 15 Minuten gequatscht, haben, glaube ich, alles abgebildet. Falls ihr den Podcast heute schon hört, heute Abend gibt es auf Sky Sport News die Auslosung der Champions League. Schauen wir mal, wer es wird.
So sieht's aus. Ich freue mich. Und hast du noch irgendwas? Wir haben genug erzählt heute, oder?
Ich glaube auch. Wir grüßen den im Urlaub weiterhin befindlichen Torben Hoffmann, der aber nächste Woche wieder am Start sein wird.
Der hat viel zu lange Urlaub gemacht. Wer weiß, die Katzen von dem, die Katzen von dem sind, glaube ich, also die erkennen den nicht mehr wieder wahrscheinlich.
Die werden stocksauer sein, wenn er zurückkommt.
Ja. In dem Sinne,
jo, Kerry, viel Spaß heute an der Säbener. Und bis bald. Danke fürs Zuhören.
Bis dann. Ciao, ciao.
Mir San 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.